Heute möchte ich euch mitnehmen, weit zurück und doch ganz nah, in die Wüste mit dem Volk Israel, in das Buch Exodus, zweites Buch Mose, auch überschrieben Exodus, Ausweg oder Herausführung. Dieses Buch in der Bibel beschreibt ja nicht nur das, was das Volk Israel vor 3000 Jahren oder noch länger her erlebt hat, sondern es beschreibt ja eine grundlegende Eigenschaft Gottes und es beschreibt sehr grundlegende Dinge, die mit seinem Volk zu tun haben. Also die Grundbewegung Gottes, die er auch mit uns vorhat, ist die, dass er uns aus der Gefangenschaft in die Freiheit führt, ins gelobte Land. Das heißt, wir müssen etwas zurücklassen, was uns bindet, was ja, uns in Sklavenhaft hält. Wir müssen einen Zwischenzustand überwinden, das kann die Wüste sein. Und das große Ziel, was uns vor Augen gemalt wird, ist das gelobte Land. Und auf diesem Weg gibt es einige Zwischenstationen, einige Oasen, auf denen wir halten können. Aber deswegen ist es so wertvoll, dass wir dieses Buch haben, diese Grundbewegung, die Gott mit seinem Volk geht und die er heute auch mit uns gehen möchte, den langen Weg in die Freiheit, aus der Sklaverei hin in das gelobte Land. Und noch eine Vorbemerkung, bevor ich den Text lese. Die meisten Bibelgeschichten sind Weggeschichten. Und auch das ist ein Bild für unser Leben. Wir sind immer auf dem Weg. Gut, wenn wir auf dem Weg sind und wenn wir das auch wissen, dass wir immer unterwegs sind und dass wir nicht stehen bleiben, dass wir uns nicht festhalten lassen, sondern dass wir uns immer weiter den Weg zu Gott führen lassen. Also, es geht um einen langen Weg in die Freiheit. Ihr könnt euch das schon denken, es sind drei Stationen, die ich heute mit euch bedenken möchte. Und ich lese zunächst die Anfangspassage des Textes aus dem Exodusbuch im 16. Kapitel. Und vielleicht muss ich noch kurz den Zusammenhang vorausschicken. Es sind ja sehr berühmte Geschichten. Also Mose ist es nach vielen Widerständen gelungen, gegenüber dem Pharao sein Volk endlich freizubekommen. Ihr wisst schon, die 10 Plagen und so weiter und so fort. Dann ziehen alle durch das Schilfmeer oder durch das Rote Meer. Ein großes Wunder. Kurz vorher wird berichtet, dass die Miriam, die Schwester von Mose, ein großes Loblied anstimmt. Und jetzt geht's in die Wüste. Und sie haben noch eine schöne Zwischenstation vorher gehabt, den paradiesischen Ort Elim haben sie gerade besucht. Das ist ein Ort, wo gesagt wird, da gibt es 12 Wasserquellen für jeden Stamm einen und 70 Palmen, also ein wunderbarer Ort. Und jetzt sind sie auf dem Weg und jetzt passiert ziemlich bald danach Folgendes. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten. Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns am Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Mein erster Punkt, satt, aber unfrei. Hier setzt in der Bibel etwas ein, was sich über viele Kapitel fortschreiben wird. Und das nicht nur in der Bibel, ihr ahnt es schon, es sind ja auch Kapitel, die sich in unserem Leben fortschreiben, die sich in unserem Land fortschreiben, die sich immer wieder durch die Geschichte fortschreiben, die sogenannten Murr-Geschichten. Also immer wieder, 40 Jahre zieht das Volk durch die Wüste, gibt es Schwierigkeiten, irgendwas fehlt und die Leute fangen an zu murren. Dieses Murren ist etwas mehr als eine Unzufriedenheit, sondern hier heißt es sehr deutlich, dass sie rebellieren, dass sie einen Aufstand gegen ihre Anführer unternehmen, sich zusammenrotten gegen Mose und Aaron. Und ich möchte einen Moment verharren und möchte euch mal auch einladen, stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt in der Position von Mose sein. Ihr habt sie jetzt gerade die ersten Schritte geführt ins gelobte Land. Ihr habt so Wunderbares erlebt mit Gott, auch das Volk. Und jetzt rotten sich die Leute zusammen, meutern, wollen nicht mehr weiter und werfen euch vor, hey, was habt ihr denn gemacht? Es war früher doch viel, viel schöner. Früher war eine schöne Zeit, da gab es die Fleischtöpfe, da sind wir satt geworden. Und wenn wir schon sterben müssen, dann wäre es doch eigentlich schön, dass Gott uns eigentlich dort hätte sterben lassen. Also stellt euch mal vor, ihr seid Mose. Was hättet ihr gesagt? Ich kann mir viele Möglichkeiten vorstellen, es wird hier gar nicht ausgeführt. Vielleicht hätte Mose ein Stoßgebet zum Himmel gerichtet und hätte gesagt, Herr, warum muss ich das immer machen? Kann man sich vorstellen bei so einem halsstarrigen Volk. Oder vielleicht hätte er zu den Leuten gesagt, Leute, geht's noch? Ihr habt doch gerade erlebt, was Gott mit euch getan hat. Jetzt habt doch mal ein bisschen Geduld und vertraut doch auch mal auf Gott, was jetzt geht. Wie gesagt, eine Überlieferung von Mose haben wir an dieser Stelle nicht, wie er reagiert hat. Aber ich möchte in diesem Moment noch ein bisschen verharren. Die Fleischtöpfe Ägyptens oder es war nicht alles schlecht oder früher war eine schöne Zeit oder wie immer das Lied heißt, wie immer vielleicht auch dein Lied heißt, was du singst. Ihr kennt sie alle, vielleicht bei euch auch, also nicht immer nur die anderen, sondern auch bei uns, wo wir uns dabei erwischen. Wir werden einen Weg geführt, das Ziel ist ja ganz schön, aber weit weg. Jetzt kommen die ersten Schwierigkeiten und wir fangen an zu murren. Ihr kennt das Bonmot von Bert Brecht, der das sehr drastisch gesagt hat, erst das Fressen, dann die Moral. Also wenn die Grundbedürfnisse auf einmal nicht mehr gestillt sind, dann sind die ganzen Ideale auf einmal weg und schon bricht alles zusammen wie ein Kartenhaus. Satt, aber unfrei. Wenn wir uns wirklich anschauen, wie die Situation in Ägypten war, dann merken wir, dass das die reine Schönfärberei ist. Ihr kennt ja auch die Geschichten. Sie waren versklavt. Sie wurden mit der Peitsche angetrieben. Es gab einen Genozid. Die männlichen Bewohner durften nicht überleben. Sie mussten sich am Ende sogar ihr Arbeitsmaterial selber herstellen. Und jetzt sagen sie, wären wir doch bei den Fleischtöpfen Ägyptens geblieben. Also ihr kennt das, ob das nun, ja, welche Nostalgie oder Ostalgie das immer auch ist oder vielleicht auch in der Gemeindegeschichte, klar, kann man sagen, früher war eine schöne Zeit, aber jetzt, wer aufbrechen will ins gelobte Land, muss loslassen können. Sicherheiten, die er früher hatte. Gewohnheiten und eben auch die Nostalgie. Und deswegen komme ich zu meinem zweiten Punkt, nach satt aber unfrei, mein zweiter Punkt, der Weg zur Freiheit führt durch die Wüste. Ich habe das vorhin schon angedeutet, es ist kein Zufall, dass an dieser wichtigen Schaltstelle der lange Weg durch die Wüste steht, weil das auch ein Symbol für unser Leben ist, weil das auch ein Symbol für die Gemeinde ist. Es sind lange Wege, die wir zu gehen haben, und es wird Schwierigkeiten, Herausforderungen, Versuchungen geben. Und es wird Verzicht abverlangt. Natürlich, wenn das Volk Israel durch die Wüste zieht, haben sie dann irgendwann keinen Proviant mehr. Also die Vorräte sind leer. Klar, sie müssen verzichten. Sie haben nicht den Komfort, den man zu Hause hat, wenn man unterwegs ist. Tja, muss man sich ein bisschen einschränken. Dann gehört zur Zeit der Wüste auch immer auch die Versuchung dazu. Ja, es ist auch eine Versuchung, dann, wenn es schwierig wird, zu sagen, wir wollen nicht mehr zurück, wir wollen am liebsten uns zurückbeamen. Und diese Zeit der Wüste ist auch eine Zeit der Erziehung. Auch das wird deutlich werden. Und wir werden am Ende auch dahin kommen, dass Gott ja mit seinem Volk auch etwas will. Gott möchte, dass Israel lernt. Gott möchte, dass wir lernen, dass der Weg zur Freiheit durch die Wüste führt. Ich muss da auch immer an Jesus denken. Denkt an die Aktion, bevor er in die Öffentlichkeit geführt wird. Auch er muss in die Wüste gehen. Auch er muss sich der Versuchung aussetzen, auch er muss den Verzicht erleiden, weil Gott ihn durch diese Zeit durchführen will erproben will, stark machen will, damit er in das gelobte Land führen kann. Und ich lerne daraus für uns aus diesem Wüstentext, dass also durch die Wüste hindurch die Freiheit erst aufscheint, dass es gut ist, wenn wir es lernen, an diesen Punkt zu kommen, dass wir nicht nur diesen Verzicht sehen und sagen, ja, mir geht's so schlecht und anfangen zu jammern und zu murren und nach hinten zu schauen und alles zu vergessen, was eigentlich vor uns liegt und was Gott uns auch vor Augen gemalt hat, sondern ich glaube, ein reifer Schritt ist es wirklich im Christenleben, wenn wir zu Dingen des Verzichts auch Ja sagen lernen. Versteht ihr? Also kein erzwungener Verzicht, das ist immer schlimm, sondern in Situationen, wo es ist, wie es ist, dass wir lernen, einzuwilligen in den Weg Gottes, auch wenn er schwer ist, auch wenn er uns Verzicht auferlegt. Wir lernen ja auch aus diesem Text, dass die Geduld, dass die Bewährung, dass der Verzicht sich lohnt und dass diese Wüstentage Überraschendes freilegen können. Damit komme ich zum weiteren Textabschnitt. Jetzt kommt es erstmals zur Gabe des himmlischen Mannas. Also die Leute haben gemeckert, die Leute haben gemurrt, sie haben gemeutert. Man kann sich das ausmalen. Das geschieht ja bis heute. Und jetzt die, wie ich finde, auch überraschende Reaktion. Darauf wird gar nicht eingegangen, dass sie so bockig sind und so undankbar. Der Herr sagte zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört und lasse ihnen sagen, gegen Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und am Morgen so viel Brot, dass ihr satt werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Am Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder, und am Morgen lag rings um das Lager Tau. Als der Tau verdurstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Als die Leute von Israel es sahen, sagten sie zueinander: Was ist denn das? Denn sie wussten nichts damit anzufangen. Mose aber erklärte ihnen: Dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Und er befiehlt euch: Sammelt davon, so viel ihr braucht, pro Person einen Krug voll. Jeder soll so viel sammeln, dass es für seine Familie ausreicht. Die Leute gingen und sammelten, die einen mehr, die anderen weniger. Als sie es aber abmaßen, hatten die, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel, und die, die wenig gesammelt hatten, nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er brauchte. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Es geht ja um den langen Weg zur Freiheit, um Stationen dahin. Und heute, jetzt die dritte Station, heißt frei werden für Gottes Fürsorge. Ich habe das ja schon kurz erwähnt. Es ist schon erstaunlich, dass an dieser Stelle zumindest, das kommt ja oft vor in der Wüstenzeit, weder Mose sich wehrt gegen das Volk und gegen diese Schönfärberei und gegen die Ostalgie oder was immer sie gesagt haben, und auch Gott an dieser Stelle überhaupt nicht zornig wird, obwohl er allen Grund dafür hätte. Das habe ich ja ausgeführt, das Volk ist wirklich undankbar und sieht nicht, was Gott alles tut. Sondern auch das ist ein typischer Zug von Gott, dass er wirklich in seiner Fürsorge und in seiner Güte uns umsorgt. Und jetzt dieses Geschenk des Himmelsbrotes beschrieben wird, sehr anschaulich, dort in der Wüste, wie sie also finden, was sie brauchen. Und sie haben nicht nur die Grundnahrung, das Manna, sondern sie bekommen sogar Fleisch, also sozusagen on top, obendrauf noch Fleisch, also Manna und Wachteln bekommen sie zu essen. Und auch da denke ich, dass Gott seinem Volk eine wichtige Lektion vermitteln will, die auch wir lernen dürfen, die auch wir durchbuchstabieren dürfen, dass wir in unseren Notlagen frei werden für Gott, frei werden für das, was er uns heute gibt, und dass wir das nachbuchstabieren lernen, was uns Jesus ja auch in dieser vierten Bitte des Vaterunsers mitgibt: unser tägliches Brot gib uns heute. Es gehört zum Wesen Gottes, dass er uns versorgt. Es gehört zum Wesen Gottes, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es widerstrebt Gott, uns falsche Sicherheiten, falsche Kontostände zu ermöglichen. Wir hören ja hier auch diese Geschichte, also egal wie viel die Leute eingesammelt haben, ob sie gehortet haben oder ob sie wenig eingesammelt haben, am Ende sind alle satt geworden, so ist Gott. Und so möchte er uns auch mit dem umsorgen, was wir zum Leben brauchen. Und ich glaube, das müssen wir lernen. Ich glaube, da müssen wir lernen, loszulassen von unserem manchmal falschen Sicherheitsdenken, was uns an Dinge bindet, die gar nicht gut sind und die uns versklaven. Dass wir lernen, loszulassen, damit Gott wirklich uns beschenken kann. Also, dass wir lernen, im Heute zu leben, Ja zu sagen, was heute da ist. Und Hand aufs Herz, das wissen wir alle, die wirklichen Dinge im Leben bekommen wir geschenkt. Die können wir uns nicht verdienen, die können wir uns nicht erarbeiten, die können wir uns nicht ersparen, die können wir nicht vererbt bekommen. Die wirklich wichtigen Dinge bekommen wir geschenkt. Und so ist es bei Gott auch. So ist es mit seinem Evangelium, so ist es mit dem Himmelsbrot. Gott schenkt uns alles, was wir brauchen. Israel soll lernen, sich nicht mehr gehen zu lassen, sondern selbst zu gehen. Und das dürfen wir auch lernen, dass wir Vertrauen wagen auf den Gott, der weiß, was wir brauchen. Ich fasse nochmal die drei Stationen auf dem Weg zur Freiheit zusammen. Satt, aber unfrei. Der Weg zur Freiheit führt durch die Wüste. Und das Dritte, was mein Wunsch für mich und auch für euch ist, frei werden für Gottes Fürsorge. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.